Als nächstes widmen wir uns einem Thema, was für mich persönlichen Impact hatte, weil ich zu diesem Thema in meiner Facharztprüfung sehr ausgiebig befragt wurde. Als ich meine Facharztprüfung hatte, da gab es diesen schönen Artikel noch nicht, den mein nächster Gast verfasst hat. Das ist Sebastian. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo Torben, grüß dich.
Sebastian, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, sehr gerne. Erstmal danke ich sehr für die Einladung zu eurem Podcast. Ich bin begeisterter Hörer von eurer Sendung. Nicht ganz seit Anfang, aber schon ja mittlerweile 3-4 Jahre bin ich dabei. Hat mich sehr gefreut, als die E-Mail reingeflattert ist Anfang des Jahres und du dich freuen würdest, wenn ich mit euch gemeinsam einen Podcast aufnehmen würde. Habe ich dementsprechend sehr gerne angenommen. Kurz zu meiner Person. Ich bin Sebastian Billig, arbeite hier in Aachen in der Klinik für Anästhesiologie vom Professor Rolf Rosson. Bin Assistenzarzt im 5. Jahr und damals die Entscheidung, weshalb ich gerne in die Anästhesie gegangen bin, waren im Prinzip das ein Faszinosum für mich ist, dass wir im Prinzip mit angewandter Physiologie den ganzen Tag zu tun haben. Und das ist auch das, was mich neben der klinischen Anästhesie im Prinzip die meiste Zeit noch beschäftigt, verschiedene Vorgänge davon besser verstehen zu können. Und so ist es auch dazu gekommen, dass wir uns gemeinsam noch mit anderen Kollegen aus Bonn damit beschäftigt haben, nochmal das Wissen, was wir bisher haben zur Anästhesie bei Aortenklappenstenose aufzuschreiben und das vielleicht ein bisschen einfacher zugänglich zu machen.
Das ist nämlich ein Krankheitsbild, bei dem die angewandte Physiologie doch sehr eingängig sein kann, wenn man sich damit beschäftigt. Ich würde sagen, wir gehen gleich direkt ins Thema und gehen vielleicht erstmal so ein bisschen in den, ich nenne es jetzt mal internistischen Teil. Wie häufig ist denn die Aortenklappenstenose in Deutschland? Wie ist da die Prävalenz, die Epidemiologie? Kannst du da was zu sagen?
Ich glaube, grundsätzlich neigt man ein bisschen dazu, das zu unterschätzen. Nummer eins ist die arterielle Hypertonie, die KHK, die Herzinsuffizienz und danach kommt schon direkt die Aortenklappenstenose als vierthäufigste kardiovaskuläre Erkrankung. Die Inzidenz steigt mit dem Alter zunehmend und unter den über 65-jährigen Patientinnen und Patienten sind 1-2% davon betroffen von einer schweren Aortenklappenstenose. Und bei den über 75-Jährigen steigt die auf 3-8%, je nach Studienlage, entsprechend an. Wobei Männer und Frauen von der Erkrankung gleich häufig betroffen sind.
Ich glaube, da hat jeder von uns schon den ein oder anderen mit einer Aortenklappenstenose vor sich gehabt. Allein mit den Facharztanästhesien, die man leisten muss, ist das ja höchstwahrscheinlich.
Rein statistisch kommt es einfach vor, ja.
Ja. Welche Formen unterscheidet man denn? Also wie ist die Genese der Aortenklappenstenose? Wie kommt es überhaupt dazu?
Jetzt frühstücken wir das richtig internistisch einmal durch. Das finde ich sehr gut. Die häufigste Form ist einfach die degenerative Form der Aortenklappenstenose. Das macht 4/5 der Fälle, die wir hier in Deutschland haben, aus. Da kommt es einfach über eine zunehmende Sklerosierung und Fibrosierung der Aortenklappe dazu, dass sie immer weiter verdickt und irgendwann entsprechend dann sich nicht mehr adäquat öffnen kann. Weitere häufige Formen sind die bikuspide Aortenklappenstenose, wo wir eine Aortenklappe haben, die nicht aus 3 Taschen, sondern aus 2 Taschen entsprechend besteht, wo Kommissuren eventuell gemeinsam angelegt sind oder zusammengewachsen sind. Das ist vor allem bei den 40- bis 60-jährigen Patientinnen und Patienten die häufigste Form, weil es eben entsprechend schneller auftritt, dass dann eine Engstelle der Aortenklappe auftritt und seltenere Formen, vor allem in Deutschland muss man sagen, seltenere Formen sind eine postrheumatische Aortenklappenstenose oder Spätfolgen nach einer Aortenklappenendokarditis, wo die Klappe häufig dann auch noch insuffizient ist, aber eben auch zu einer Stenose neigen kann.
Okay, du hast ja eingangs schon gesagt, dass dich angewandte Physiologie fasziniert. Und jetzt ist ja der pathophysiologische Mechanismus, der hinter der Aortenklappenstenose steckt, faszinierend. Kannst du das einmal kurz umreißen?
Ja, das ist schon spannend. Das ist im Prinzip Physiologie par excellence. Wir haben normalerweise in einer nativen Aortenklappe einen Ausflussöffnungsfläche von ungefähr 3-4 Quadratzentimeter, die dann entsprechend durch eine langsame, immer enger werdende Klappe, die sich nicht mehr richtig öffnen kann in der Systole, dazu führt, dass die linksventrikuläre Nachlast in der Systole steigt. Der linke Ventrikel probiert das zu kompensieren, indem er dazu neigt, die Wandspannung konstant zu halten. Und das ist möglich, indem er entsprechend mehr Muskelmasse aufbaut, konzentrisch hypertrophiert in den meisten Fällen, wodurch dann wiederum die Wandspannung normalisiert wird, aufrechterhalten wird und er dann entsprechend muskelstärker wird, um diese höhere Nachlast kompensieren zu können. Das ist ein Vorgang, der chronisch erstmal über sehr viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte stattfinden kann und bei den meisten Patientinnen und Patienten ohne Symptome vergesellschaftet ist, bis es dann irgendwann so stark wird, dass die Symptome beginnen. Dadurch, dass der Ventrikel so muskelstark wird, treten auch noch andere Folgeschäden auf. Es ist so, dass ein sehr muskelstarker linker Ventrikel sich entsprechend nicht mehr so leicht füllen kann. Das bedeutet, die Füllungsdrücke steigen an, um das linke Herz zu füllen. Teilweise entsteht eine Fibrosierung im linken Ventrikel, die dann entsprechend auch die diastolische Funktion einschränkt vom Ventrikel. Und wie bereits schon erwähnt, ist das so, dass es relativ lange symptomarm ist oder sogar ganz ohne Symptome, bis dann dieser Verlauf immer weiter zunimmt und irgendwann die Klappenöffnungsfläche vielleicht unter 1,5 oder unter einem Quadratzentimeter liegt. Und dann irgendwann ist der Punkt, wo die meisten Patientinnen und Patienten entsprechend die Symptome entwickeln.
Oder möchte ich ganz viel Wichtiges rausheben. Zum einen, dass du ja quasi sagst, dass es eine progrediente Erkrankung ist, also nichts, was einmal da ist und dann gleich bleibt, sondern wir müssen davon ausgehen, dass es über die Jahre schlimmer wird. Und dann hast du gerade schon so einen Knackpunkt gesagt, ab dem wir wirklich aufpassen müssen. Und das ist ungefähr der eine Quadratzentimeter, kann man das so sagen?
Genau, das ist dann irgendwann der Cut-off, wo die mittelgradige zur schweren Aortenklappenstenose übergeht. Und da ist die Datenlage auch so, dass das entsprechend dann zum einen der Punkt ist, wo die meisten Patientinnen und Patienten vom Klappenersatz, sei es interventionell oder chirurgisch, profitieren, aber wo entsprechend auch das perioperative Risiko ansteigt für diese Patientin.
Das ist also ein Wert, den wir uns auf jeden Fall merken sollten. Was ich auch noch betonen möchte, dass mehr Muskel, du hast ja so schön umrissen, dass es einfach dann zu einer Hypertrophie kommt, mehr Muskel will ja auch versorgt werden und will auch durchblutet werden. Und dadurch entstehen ja auch einige Probleme, dass wir erstmal weniger Koronarreserve haben, weil mehr Muskulatur auch mehr Sauerstoff verbraucht und zum anderen eine geringere Relaxierung auch zu einer, in meinem Verständnis, zu einer kürzeren oder schlechteren Durchblutungsphase in der Diastole führt und somit eine höhere Wahrscheinlichkeit der Unterbelastung der Ischämie auftritt. Sehe ich das richtig?
Das ist absolut korrekt. Also wir sehen das in Ruhe bei der Aortenklappenstenose, die Durchblutung schon gesteigert werden muss, um entsprechend diesen Bedarf aufrecht zu erhalten und nachzukommen. Und dementsprechend ist einfach die Flussreserve, die dann dieser hypertrophierte Ventrikel besitzt, nicht so groß wie bei einem eutrophen Ventrikel. Und man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass wir ja Kapillargefäße im Herzmuskel haben, die die Herzmuskelzellen versorgen wollen. Die Herzmuskelzellen werden größer, die Kapillaren können aber nicht mehr werden und dementsprechend haben wir halt einfach ein gleichbleibendes Blutgefäßsystem mit mehr Muskel, was dann entsprechend zu einer Dysbalance führen kann, gerade eben auch unter Belastung, wie du das schon angesprochen hast.
Und die Belastung rufen wir dann durch, häufig durch unsere Anästhesie und spätestens durch den Eingriff ja häufig hervor. Aber wir bleiben erstmal noch internistisch. Wie wird das Ganze festgestellt? Meistens ja von den internistischen Kolleginnen und Kollegen.
Genau, wenn es gut läuft, kommt der Patient natürlich optimal vorbereitet. Unsere Prämedikationsambulant hat einen aktuellen Arztbrief, wo dann alle Befunde draufstehen. Manchmal ist die Realität ja dann doch ein bisschen anders. Manchmal ist es auch gar nicht so eindeutig, wie die Patienten und Patienten sich präsentieren mit den Symptomen. Wie gesagt, es gibt eben entsprechend einen langen asymptomatischen Verlauf, wo aber auch schon entsprechende Folgeschäden am Myokard auftreten können, wo wir auch schon eine schwere Aortenklappenstenose haben bei Patienten, die ohne Symptome unterwegs sind. Und da gilt es entsprechend, diese Patientinnen und Patienten bei uns in der Prämedikationsambulanz zu identifizieren, damit wir nachher im Operationssaal nicht überrascht werden davon.
Wo würden bei dir rote Lampen angehen? Also man redet ja immer von Red Flags. Ich stelle mir immer irgendwie so die rote Lampe, die im Kopf angeht, so ein bisschen wie im U-Boot vor.
Ganz klassisch im Prinzip. Wir fragen ja unsere meisten Patientinnen und Patienten nach der Belastbarkeit. Wenn die Belastbarkeit nicht normal gegeben ist oder in letzter Zeit besonders schlecht geworden ist, dann ist das sicherlich schon mal eine erste Red Flag, die wir irgendwo gefunden haben. Patienten mit einer Aortenklappenstenose können ähnlich wie Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung auch eine Angina pectoris, die belastungsinduziert sein kann, aufweisen. Teilweise Schwindelanfälle oder kurze Bewusstlosigkeiten, wobei das sicherlich schon eher die schwereren Formen sind, die wahrscheinlich auch schon diagnostiziert werden sein bei den Patienten. Und letztendlich führt die Aortenstenose eben auch zu einer Herzinsuffizienz, womit wir entsprechend ganz klassische Symptome der Herzinsuffizienz auch haben können, zum Beispiel kann es zu einer pulmonalen Kongestion kommen mit Lungenödem, Pleuraergüssen, aber eben auch periphere Ödeme, wenn es zum Rückstau entsprechend kommt.
Ich hasse ja, da müssen in meiner Klinik auch viele drunter leiden, die Konsilanforderung an die Internistinnen und Internisten, Narkosefähigkeit, weil ich denke, die Narkosefähigkeit sollen wir beurteilen als Anästhesisten und Anästhesistinnen und nicht die Internisten. Aber was müssten wir denn, wenn wir den Verdacht haben, da ist irgendwas im Argen, unsere Internistin fragen?
Ja, das fühle ich auf jeden Fall sehr nach, muss ich sagen. Dieses Konsil wird es auch von mir so niemals geben, aber ab und zu ist das natürlich die Fragestellung, die entsprechend die chirurgischen Kollegen dann auch weitergeben, weil das natürlich die höchste Relevanz für sie hat an der Stelle. Was wollen wir von den Internisten wissen? Naja, das meiste wollen wir im Prinzip selber rausfinden. Die Belastbarkeit von den Patienten, entsprechende Koerkrankungen. Beispielsweise haben viele Patientinnen und Patienten mit einer Aortenklappenstenose eben auch die gleichen Risikofaktoren für andere kardiovaskuläre Erkrankungen, wo wir entsprechend darauf screenen können. Häufig liegt zudem eine koronare Herzerkrankung vor. Und ansonsten ist es so, wenn wir einen Eingriff mit einem entsprechend hohen Risiko haben, ein Patient, wo wir den Eindruck haben, der könnte da ein Problem haben, dann ist das Screening-Tool entsprechend eine transthorakale Echokardiografie, wo wir dann die entsprechenden Befunde anfordern würden.
Wird ja in der Inneren häufig werden Biomarker verwendet, TROP, NT, Pro-BNT, um die geläufigsten zu nennen. Wie siehst du den Stellenwert in der präoperativen Evaluation?
Der Stellenwert der kardialen Biomarker ist nochmal gehoben worden durch die ESC-Guideline von 2022, präoperativen Evaluation bei nicht-kardialer Chirurgie. Und wenn man die Guidelines entsprechend implementieren würde, müsste man ja jeden Patienten über 65 Jahre oder mit einem kardiovaskulären Risikoprofil beim Eingriff Risiko, was intermediär bis hoch ist, entsprechend einer Biomarkermessung unterziehen. Das hat noch nicht so ganz Einzug in die klinische Praxis gefunden. Wünschenswert wäre es trotzdem, muss man sagen. Und gerade auch bei der Aortenklappenstenose gibt es immer mehr Forschung dazu, um diese Biomarker entsprechend auch zur Risikoprädiktion zu nutzen, zu schauen, wann der optimale Zeitpunkt ist, zum Beispiel mit einer TAVI zu intervenieren. Und auch für die Anästhesie kann das Relevanz besitzen, weil gezeigt wurde, dass entsprechend höhere Werte mit einem höheren perioperativen Risiko korrelieren. Und zudem ist es wünschenswert, über diese Werte zu verfügen als Baseline, um bei einer Erhöhung im postoperativen Verlauf schauen zu können, ob das entsprechend assoziiert ist durch den Eingriff oder ob es eventuell auch präoperativ schon bestanden hat und dann den perioperativen Myokardschaden diagnostizieren zu können.
Jetzt hast du schon von der TAVI gesprochen. Was für, gerade jetzt bei elektiven Eingriffen, wollen wir die Patienten ja vorher vielleicht optimieren. Da spielt Dekongestion sicherlich eine Rolle, wenn wir über das NT-ProBNT reden. Gibt es noch andere Therapieoptionen, die wir präoperativ einsetzen können?
Das ist primär jetzt nicht unsere anästhesiologische Domäne, muss man sagen. Ein bisschen Überblick darüber darf man sicherlich trotzdem haben, glaube ich. An sich ist das ja ein mechanisches Hindernis, was in der Aortenklappe sitzt. Und das lässt sich nicht so leicht entfernen durch Medikamente. Das ist eigentlich keine Option, muss man sagen. Man kann die Begleiterkrankungen wie einen Hypertonus entsprechend einstellen. Da gibt es gute Daten für, um das zu tun. Aber ansonsten können wir medikamentös da nicht intervenieren. Und dann gibt es die zwei Therapieoptionen, den kardiochirurgisch offenen Klappenersatz mit biologischen oder mechanischen Prothesen oder, was sich seit 2006 immer mehr verbreitet hat, entsprechend der interventionelle Ansatz und die Implantation von einer TAVI-Prothese.
Ich glaube, hier muss man nochmal betonen, dass das eine Abwägung von ganz, ganz vielen Sachen ist. Also erstmal die Dringlichkeit des eigentlichen Eingriffs. Sebastian hat das schon mehrfach angedeutet. Aber wenn es sich um Notfalleingriff handelt, dann können wir ja eh nicht drüber reden, da was dran zu ändern. Bei elektiven Eingriffen, je nach Dringlichkeit, ist da natürlich deutlich mehr Platz. Denn natürlich der Wille des Patienten, der Patientin, will die überhaupt was am Herzen geändert haben? Also möchten die dann eine Intervention haben oder nicht? Gibt ja auch genug, die auch nachvollziehbar sagen, also einen Herzeingriff möchte ich nicht, aber ich möchte vielleicht trotzdem den Darmkrebs operiert bekommen. Und auch das ist ja irgendwie deren Recht. Und dann natürlich auch noch die Schwere der Aortenklappenstenose. Ist überhaupt eine Intervention gerechtfertigt? Fassen wir diesen ganzen präoperativen Teil nochmal zusammen. Ich glaube, die drei wichtigen Stichpunkte sind aus meiner Sicht, Sebastian, du kannst gerne ergänzen und korrigieren, dass wir Symptomatik abfragen. Das ist, glaube ich, in der Prämed immer wichtig. Das heißt, wir fragen die Patientinnen nach Herzinsuffizienz, AP-Symptomatik, Synkopen, weil das uns auf den Weg dahin bringt. Dann brauchen wir ein Echo. Da ist die Schweregradeinteilung besonders vom mittelgradig zu schwergradig wichtig. Wenn es denn kleiner als ein Quadratzentimeter Öffnungsfläche wird, dann ist es für uns relevant. Und der Stellenwert der Biomarker, besonders des NT-proBNP, sollte heutzutage nochmal betont werden, weil das, wie du richtig gesagt hast, glaube ich, noch nicht in unseren Prämed-Ambulanzen flächendeckend Einzug gehalten hat, die zu bestimmen. Sehe ich das richtig?
Absolut. Ja, vielen Dank für die schöne Zusammenfassung. Mir ist es wichtig, noch zu betonen, wir hatten ja eingangs gesagt, dass das eine chronische Erkrankung, die progredient ist. Das bedeutet, wenn wir ein Echo haben, was vielleicht 3 Jahre alt ist, in der Zwischenzeit wird sich einiges verändert haben. Es gibt einen Progress und die Klappenöffnungsfläche nimmt wahrscheinlich so um 0,1 Zentimeter pro Jahr weiterhin ab. Und wir sollten wahrscheinlich ein Echo haben, was nicht älter ist als 12 Monate. Und es ist wichtig, entsprechend den Patienten, wenn sie symptomatisch sind und ein hohes perioperatives Risiko besitzen, das auch rückzuspiegeln in dem Aufklärungsgespräch. Wir müssen das natürlich adäquat tun und keine Angst schüren an der Stelle. Wir dürfen aber auch sagen, dass sie ein erhöhtes perioperatives Risiko haben und was das entsprechend bedeutet.
Super, vielen Dank. Gut, jetzt haben wir uns mit den Grundlagen beschäftigt. Wie gehst du an die Wahl der richtigen Anästhesietechnik ran?
Wir hatten das ja eingangs erwähnt. Ich würde da unterscheiden wollen, ob wir einen Notfalleingriff haben oder ob wir einen schönen geplanten elektiven oder eventuell semi-elektiven Punkt haben an der Stelle. Bei Notfalleingriffen können wir nicht noch viel an präoperativer Diagnostik machen. Da müssen wir entsprechend dann die Operation zügig durchführen. Was da noch hilfreich sein kann, ist eine präoperativ durchgeführte echokardiografische Untersuchung, wo man einmal einen groben Blick aufs Herz wirft, wenn man entsprechend qualifiziert ist an der Stelle. Und bei elektiven Eingriffen wollen wir das natürlich entsprechend alles vorher wissen. Ansonsten führen wir unser ganz normalen anästhesiologischen Ablauf durch. Präoperatives Monitoring wird durchgeführt und in den meisten Fällen bei Eingriffen mit einer hochgradigen Aortenklappenstenose ist auch die Anlage von einer arteriellen Blutdruckmessung invasiv vor Narkoseeinleitung entsprechend indiziert, um die Phase der Einleitung entsprechend hämodynamisch monitoren zu können und aber auch den perioperativen Verlauf bei den Patientinnen und Patienten.
Ich glaube, das kann man nochmal unterstreichen. Also die Wacharterie hier, gerade bei den hochsymptomatischen Hochrisikopatienten und Patientinnen, gibt da doch viel Sicherheit und macht das ganze Management während der Einleitung viel, viel leichter.
Ich würde auch gern irgendwann in Zukunft von diesem Begriff der Wacharterie wegkommen, weil ich finde, das hat immer so was Schreckliches, dass wir wach eine arterielle Punktion durchführen. Aber im Endeffekt ist das ja eine relativ wenig invasive Maßnahme, die, wenn man sie jedenfalls mit einer Lokalanästhesie kombiniert, vielleicht noch mit sonografischer Technik anlegt, einfach einen maximalen Sicherheitsgewinn bei nicht so viel zusätzlichem Stressor für den Patient bedeuten kann. Und wenn wir die Indikation dafür stellen, dann entsprechend auch vor der Einleitung aus meiner Sicht.
Absolut. Und ich meine, es gibt so viele Sachen, wo wir Patientinnen und Patienten ohne Narkose einen arteriellen Zugang legen und nicht nur wir. Also ich meine, mal abgesehen von der Intensivstation, alle, die nicht aus dem OP kommen, die kriegen, nicht alle, aber die meisten kriegen einen arteriellen Zugang und den kriegen sie wach. Aber auch Herzkatheteruntersuchungen, Thrombektomien, da werden Schleusen wach gelegt und das ist ja auch kein Problem, wenn man die Patientinnen und Patienten vernünftig darauf vorbereitet, vernünftige Lokalanästhesie macht. Selbst Portanlagen laufen ja in lokaler, das ist jetzt venöser Zugang, schon klar, aber es ist ja viel, viel invasiver als vieles, was wir machen. Ich glaube, Die Anästhesistinnen und Anästhesisten sind einfach sehr gewohnt, dass unsere Patientinnen und Patienten schlafen, während wir Prozeduren durchführen. Und ich glaube, das ist in der Inneren anders. Oder auch zum Teil in der Chirurgie, je nachdem, wie die chirurgische Klinik ausgerichtet ist.
Das empfinde ich ganz genauso, ja. Absolut. Okay, dann, was wir an weiterem Monitoring noch durchführen sollten, je nach Eingriff, je nach Patient, ist sicherlich ein Narkosetiefenmonitoring, was Sinn macht, eine prozessierte EEG-Steuerung, um entsprechend eine zu tiefe Narkose bei den Patientinnen und Patienten zu vermeiden, mit zu viel hämodynamischen Nebenwirkungen von den Narkosemedikamenten. Aber auch eine zu flache Narkose wollen wir bei den Patienten mit Aortenstenose vermeiden, um hier halt die sympathische Stimulation auch entsprechend vermeiden zu können. Ansonsten Eingriffe mit einer größeren Volumenverschiebung, einer hohen Invasivität und wenn wir keine Möglichkeit haben, den Thorax von den Patientinnen und Patienten irgendwie dranzukommen, kann eine Schluck-Ultraschall-Untersuchung, TEE, auch wertvolle Informationen über den Volumenstatus bei den Patientinnen und Patienten, über die Kontraktilität liefern, die uns entsprechend die Volumentherapie, Katecholamintherapie dabei vereinfachen können, beziehungsweise überhaupt die Steuerung erst möglich machen.
Reden wir über was, über das Anästhesisten gerne reden. Welche Medikamente würdest du denn zur Einleitung von Patienten und Patientinnen mit einer hochgradigen Aortenklappenstenose bevorzugen? Oder gibt es irgendwelche, wo du sagen würdest, die sind nicht so gut geeignet? Fangen wir einfach mal mit dem, was wir zuerst geben, an. Würdest du irgendein Opioid bevorzugen oder sagst du, es ist vollkommen egal?
Klinisch meist verwendete Opiate sind ja wahrscheinlich mittlerweile das Fentanyl, Sufentanyl, Remifentanyl. Es gibt keine Datenlage dazu, welche von diesen Medikamenten zu bevorzugen sind. Gängige klinische Praxis ist jedenfalls der Einsatz von einer relativ hohen Dosis von diesen Medikamenten, um entsprechend die anderen Medikamente einsparen zu können. Aber ansonsten spielt es keine große Rolle, welches von diesen Medikamenten man sich entscheidet, jedenfalls in Bezug auf die Aortenklappenstenose. Andere Vorerkrankungen vom Patienten oder Eingriffsdauer können dann natürlich die Entscheidung abnehmen oder für oder gegen irgendwelche Medikamente sprechen.
Super, aber das ist ja schon ganz viel, was du sagst. Hypnotika, gibt es da Evidenz? Hast du da eine Meinung zu?
Auch da keine Evidenz, muss man sagen. Sicherlich meist verwendet in Deutschland ist das Propofol für die Einleitung und auch absolut adäquat, wenn man es in der entsprechenden Dosis einsetzt. Was wahrscheinlich eher ungünstig ist, jedenfalls aus einer pathophysiologischen Sicht, ist das Ketamin, was zu einer Tachykardie führt, entsprechend eher höherem Sauerstoffverbrauch. Es kann sicherlich auch in einigen Situationen gewünscht sein. Bei der Aortenklappenstenose würde ich da eher von Abstand nehmen an der Stelle.
Ein zweites Medikament, was ich noch betonen möchte, aber es liegt, glaube ich, daran, dass ich das noch so gelernt habe, als ich mit Anästhesie angefangen habe, ist das Tiopental. Auch das macht ja eher Tachykard in der Einleitungssituation. Ich glaube, dass mit dem Wechsel auf Propofol dieser frühere Schrecken der Aortenklappenstenose, wo wir alle mit Tiopental eingeleitet oder Trapanal eingeleitet haben, so ein bisschen nachgelassen hat, weil die früher alle Tachykard oder häufig Tachykard geworden sind und dadurch auch schneller dekompensiert sind. Ja, aber ist sicherlich ein Medikament, was heutzutage klinisch wenig Stellenwert hat. Also wenn nicht gar keinen mehr in Deutschland. In Deutschland, muss man sagen. International sieht das sicherlich anders aus. Ja, und Aufrechterhaltung, Tiva oder Gas?
So wie du gesagt hast, keine Datenlage dazu. Also es macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Oder um es nochmal richtig zu formulieren, sind beide Verfahren dafür wahrscheinlich geeignet, um das zu machen. Es gibt jedenfalls keine Datenlage, die irgendwie eins der beiden Medikamente bevorzugen lassen würde. Jedenfalls für die nicht-kardiale Chirurgie. Für die kardiale Chirurgie gibt es ja unter Umständen Evidenz für einen kardioprotektiven Effekt von Sevofluran gegenüber von Propofol. Für die nicht-kardiale Chirurgie konnte das bisher nicht gezeigt werden.
Gehen wir nochmal auf unsere Zielparameter ein, die wir so messen. Wir messen ja Herzfrequenz, haben wir schon angerissen. Was sollten wir anstreben?
Wir probieren im Prinzip unsere ganzen Vitalparameter, wie auch sonst bei der Anästhesie, möglichst so zu lassen, wie sie vor dem Eingriff waren, um den Steady State vom Patienten zu bewahren. Das ist natürlich bei der Aortenklappenstenose von besonderer Bedeutung. Wir hatten das angesprochen, erhöhte Nachlast, eingeschränkte Koronarreserve bei den Patientinnen und Patienten, sodass die schneller dekompensieren können. Das bedeutet, wir probieren es vor allem Tachykardie-Episoden bei den Patienten zu vermeiden, auch gerade im Rahmen von der Narkoseeinleitung oder bei chirurgischen Stimuli, um hier eine Dekompensation zu vermeiden. Und das ist so ein bisschen wie immer die Kunst der Anästhesie. Wir wollen eine adäquate Narkosetiefe haben, wir wollen aber keine zu tiefe Narkosetiefe haben, um entsprechend die Hypotension zu vermeiden. Ansonsten muss betont werden, dass gerade bei der Aortenklappenstenose der Halt vom Sinusrhythmus wichtig ist, jedenfalls sofern er präoperativ vorlag. Gerade die diastolische Dysfunktion führt dazu, dass der linke Ventrikel schwieriger gefüllt werden kann und der atriale Kick einen hohen Anteil an der Ventrikelfüllung ausmacht. Wenn wir dann zum Beispiel durch operative Stimuli oder ein unsanftes anästhesiologisches Vorgehen Rhythmusänderungen haben, kann das dazu führen, dass die Patientinnen und Patienten entsprechend darunter dekompensieren. So viel zur Herzfrequenz, Blutdruck, auch wie sonst normo. Wir probieren die Hypotension, aber auch die Hypertension zu vermeiden, um entsprechend einen hohen Sauerstoffbedarf des Ventrikels, den wir bei einer Nachlaststeigerung dann hätten, zu vermeiden.
Dann vielleicht als letztes noch, nicht direkt gemessen, aber der Volumenstatus, auch normo?
Auch normo, vielleicht ein bisschen hyper. Wir haben ja ein Problem mit der Füllung vom linken Ventrikel. Wir sind einfach vorsichtig in der Volumentitration, aber eine massive Hypovolämie sollten wir auf jeden Fall bei diesen Patientinnen und Patienten vermeiden, beziehungsweise wenn die intraoperativ auftritt, rechtzeitig therapieren und nicht dem ganzen Prozess hinterherlaufen bei unserer Narkose.
Was du zum Sinusrhythmus sagst und zur Tachykardie, das kann man vielleicht auch nochmal in allgemeinen Situationen betonen. Also zum Beispiel die Aufregung präoperativ. Vielleicht ist es bei diesen Patientinnen und Patienten wirklich gut, die sowohl verbal geführt als auch gegebenenfalls medikamentös präoperativ abzuschirmen, besonders wenn sich deren Aufregung in der Tachykardie äußert und in Blutdruckkrisen. Und genauso bei natürlich Verfahren, wo sie vielleicht mehr mitkriegen. Ich denke da an die RSI oder die fieberoptische Wachintubation. Die werden ja gerade bei fieberoptischen Wachintubationen, wenn das länger dauert, das ist ja unangenehm und da kann man ja auch mal tachykard werden. Auch da ist die Abschirmung bei einer vorbekannten Aortenklappenstenose, denke ich, wichtig.
Absolut.
Kommen wir zu anderen Narkoseformen. Wie siehst du den Stellenwert der Regionalanästhesie bei Aortenklappenstenose?
Den kann man eigentlich nicht unterbetonen, würde ich denken. Sofern der Eingriff es zulässt, der Patient, die Patientin es zulässt, ist das sicherlich das zu bevorzugende Verfahren, weil wir intraoperativ entsprechend die gesamten Probleme umgehen können, die mit einer Narkoseinduktion auftreten. Von daher ist das sicherlich günstig, das Verfahren zu wählen. Muss bei den Patienten entsprechend, wie auch bei allen anderen Patienten, darauf achten, dass sie entsprechende Abstände einhalten für die antikoagulative Medikation, wenn man an Nervenblöcke denkt. Aber dann können wir eben entsprechend die ganzen Nachteile von der allgemeinen Anästhesie umgehen und haben dazu auch noch eine optimale postoperative Schmerztherapie, die in der Phase eben auch zu einer sympathischen Stimulation noch führen kann. Und das haben wir dann entsprechend recht elegant umgangen, muss man sagen. Insofern Regionalanästhesie, wenn möglich. Und dann gibt es noch das große Kapitel, was die neuraxialen Verfahren angeht bei der Aortenklappenstenose. Das ist historisch ein bisschen so gewachsen, dass das sehr stark in Verruf gekommen ist bei der Aortenklappenstenose, gerade bei der schweren Form neuraxiale Verfahren, also eine Spinalanästhesie oder eine Periduralanästhesie anzulegen. Es gibt aber keine richtig harte Evidenz dafür, warum das so sein soll. Es gibt ein bisschen pathophysiologische Überlegungen dazu. Gut, wenn wir neuraxiales Verfahren anwenden, machen wir eine Sympathikolyse. Das führt dazu, dass das Herz eventuell weniger Vorlast kriegt, dadurch, dass die Venen dilatieren. Es gibt einen Nachlastabfall. Wenn wir eine hohe thorakale Periduralanästhesie haben, haben wir entsprechend auch weniger sympathische Innervation vom Ventrikel, eventuell Bradykardie. Ganz ähnliche Effekte treten, wenn man ehrlich ist, aber auch bei jeder Narkoseeinleitung auf mit den intravenösen Einleitungshypnotika. Und da finden wir das okay. Also es gibt keine Evidenz, dass jedenfalls bei einer nicht symptomatischen Aortenklappenstenose neuraxiale Verfahren schlechter sind als eine Allgemeinanästhesie. Es gibt aber einfach noch einen Mangel an Daten, um das als vorrangiges Verfahren empfehlen zu können. Und dementsprechend ist auch die Formulierung eher ein bisschen zurückhaltend, das da einzusetzen. Aber wenn man es macht, muss man sich gut überlegen, was man macht. Man sollte auch hier entsprechend Voranlage von dem neuraxialen Verfahren invasive Blutdruckmessung anlegen, um, wenn wir dann beispielsweise die PDA aufspritzen, dann die Spinale anlegen und wir dann den Blutdruckabfall haben, das entsprechend frühzeitig therapieren zu können. Volumenstatus sollte hier auch vor Anlage schon optimiert sein, dass wir hier nicht in die Hypovolemie reingehen und dann da unsere Sympathikolyse machen. Es ist aber, ihr sammelt doch immer Studien in eurem Podcast. Wenn es da noch weitere Studien zu gibt, ich glaube, das wird uns alle glücklich machen und das wird einfach die Evidenz von dem Verfahren ein bisschen weiter unterfüttern in Zukunft.
Ja, ich glaube, schwierig, da große Patientenkollektive zusammenzukriegen. Aber trotzdem wäre das wirklich wünschenswert. Ich denke ja tatsächlich so aus theoretischen Überlegungen, dass die titrierte, aufgespritzte Periduralanästhesie eigentlich auch das Verfahren der Wahl sein könnte. Auch wenn man danach postoperativ eine gute Analgesie hat, jetzt für Bauch- oder thoraxchirurgische Eingriffe. Muss man sich natürlich Zeit nehmen.
Absolut.
Und ich finde super, dass du betont hast, die Arterie vor Anlage schon zu legen. Genau. Und wenn man eine Spinale macht, da wäre ich tatsächlich vielleicht auch zurückhaltend, dann vielleicht High Volume, Low Concentration. Da gibt es ja zumindest Hinweise, dass das zu weniger Blutdruckabfällen führt als die klassische Spinale, sage ich jetzt mal, dem 0,5-prozentigen Bupivakain ja meistens. Genau.
Also ich finde es wirklich tatsächlich total interessant, dass das so in der Literatur sich immer weiter als Kontraindikation durchgezogen hat. Auch wenn man überlegt, was wir mit unserer maschinellen Beatmung alles machen, Piep, Volllastreduktion, und das wird einem als sicher sozusagen verkauft und die Spinale oder Periduralis ist so in Verrufung da geraten. Also ich finde das wirklich faszinierend, muss ich sagen.
Ja, das ist es auch. Führt auch immer wieder zu Diskussionen.
Wie macht ihr es denn, wenn ich fragen darf, in eurem Krankenhaus? Führt ihr bei einer Aortenklappenstenose neuraxiale Verfahren durch?
Also bei der Spinalanästhesie sind wir zurückhaltend. Das machen wir tatsächlich eher nicht. Die PDA führen wir genauso durch. Also wenn sie indiziert ist nach Eingriff, bei abdominellen Eingriffen machen wir das sehr viel, bei offenen abdominellen im Rahmen von einem Fast-Track-Konzept, aber auch bei thorakalen Eingriffen oder Oberbaucheingriffen, ja. mit dem Hinweis, dass wir dann sagen, vorsichtig aufspritzen, titriert aufspritzen und nicht 10 Milliliter als Bolus, dann wird man die Sympathikolyse haben. Ich gebe zu, wir machen es meistens, das Aufspritzen dann bei schlafenden Patienten, weil die Eingriffe meistens eher so sind, dass die Patienten vorher die PDA kriegen, dann eh schlafen für den Eingriff, weil der Eingriff einfach auch so lange dauert. Und dann unter Narkose die PDA aufgespritzt wird. Vorsichtig. Mit natürlich Noradrenalin. Ja.
Okay, auch da, wie auch sonst bei der Allgemeinanästhesie, immer bei den Patientinnen und Patienten, sofern sie symptomatisch sind, steigt das Risiko massiv an. Und da ist es eher nicht empfehlenswert, solche Verfahren zu verwenden. Solange sie noch nicht symptomatisch sind, ist es wahrscheinlich sicher, das entsprechend durchzuführen.
Wie ist es dann postoperativ? Müssen wir da noch auf irgendwas aufpassen? Wie sollten wir die überwachen?
Das hängt ein bisschen vom Eingriffsrisiko ab von den Patientinnen und Patienten. Bei kleineren niederkomplexchirurgischen Eingriffen ist es sicherlich in den meisten Fällen adäquat, eine Betreuung im Aufwachraum zu gewährleisten. Auch hier ist es wichtig, postoperativ eine adäquate Schmerztherapie anzubieten, um entsprechend Schmerzspitzen zu vermeiden, Tachykardien, Sympathikusstimulation. Bei Eingriffen mit einem höheren Risiko, bei Notfalleingriffen gibt es ein erhöhtes Risiko für postoperative Komplikationen und da kann es entsprechend angezeigt sein, die Patientinnen und Patienten auf einer Intermediate Care oder einer Intensivstation bis zu 48 Stunden zu überwachen, bis sie dann in das Standard-Setting zurückgegeben werden.
Okay, Sebastian, haben wir irgendwas noch vergessen zum zum großen und spannenden Thema Anästhesie bei Aortenklappenstenose.
Also ich würde denken, bislang haben wir vor allem den Eindruck erweckt, dass das meistens eine Entscheidung ist zwischen Chirurg und Anästhesist, wie das gemanagt wird. In größeren Krankenhäusern ist es sicherlich ratsam, da auch noch den Kardiologen mit ins Boot zu holen, im Sinne vom H-Team. Und eine interdisziplinäre Entscheidung über das Vorgehen, wann machen wir den Eingriff, was können wir noch an präoperativer Diagnostik oder Optimierung des Patientenzustands durchführen, dass wir uns entsprechend da den Rat einholen und das nicht alleine entscheiden, weil das sind einfach die Kollegen da, die die größte Expertise an der Stelle haben, auf die wir nicht verzichten sollten.
Absolut. Möchtest du nochmal die Punkte, die dir am wichtigsten sind, zusammenfassen?
Aus meiner Sicht, also uns sollte klar sein, dass es langen asymptomatischen Verlauf der Aortenklappenstenose gibt, die erst gegen Ende der Erkrankung dann symptomatisch werden, und alle diese Patientinnen haben erhöhtes perioperatives Risiko, was wir entsprechend adäquat mit einer Vorbereitung und einem sicheren intraoperativen Monitoring abbilden müssen. Es ist wichtig, dass die Patientinnen und Patienten in unserer Prämedikationsambulant entsprechend vorbereitet werden, entsprechend dem Risiko aufgeklärt werden und alle wichtigen Befunde inklusive eines aktuellen echokardiografischen Befundes vorliegen, bevor wir die Eingriffe durchführen. Ansonsten hängt das Vorgehen davon ab, ob wir notfallchirurgische Eingriffe haben, wo wir keine weitere Vorbereitung haben, oder elektive Eingriffe, wo wir entsprechend alles vorbereiten können, im H-Team entscheiden können, ob eventuell ein interventioneller Ansatz oder ein chirurgischer Aortenklappenersatz vor dem Eingriff indiziert ist. Und interoperativ probieren wir mit unserem Monitoring die Homöostase bei den Patientinnen und Patienten aufrechtzuerhalten. Und auch postoperativ sollte unsere Betreuung und das besondere Augenmerk auf diesen Patientinnen und Patienten liegen, um sie entsprechend sicher durch den operativen Aufenthalt begleiten zu können.
Super, vielen, vielen Dank. Sebastian, danke für deine Zeit. Abschließend gebühren immer dem Gast die letzten Worte. Möchtest du noch was loswerden?
Ich würde mich freuen, wenn ihr euer Projekt so in den nächsten Jahren weiter fortsetzen könnt. Und ich danke dir sehr, ja, dass ich heute Teil davon sein konnte.
Sehr, sehr gerne. Als allerletztes brauchen wir nämlich noch ein Passwort für die CME-Punkte.
Okay, dann ist das CME-Codewort für diesen Beitrag Druckgradient.